NDR Info. Themen des Tages.
Am Anfang waren es 2 Staaten, dann 10. Jetzt sind es 26, die bereit wären, einen Frieden in der Ukraine militärisch zu sichern. Auch ohne die USA. Frankreich und Großbritannien treiben diese Koalition der Willigen voran. Wir schauen heute Abend auf die deutsche Rolle. Deutschland ist ja finanziell der größte Unterstützer der Ukraine. Aber in dieser Koalition geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Frage, welche militärische Verantwortung übernimmt die Bundesregierung. Und auch ein Thema bei uns. Am Montag nimmt die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie ihre Arbeit auf. Im Grunde die einzige bundesweite Ebene, die Entscheidung aus der Corona-Zeit nochmal auszuwerten und für die Zukunft zu lernen. Aber schon jetzt sorgt die Liste der Sachverständigen für Diskussionen. Denn weder Virologen noch Epidemiologen stehen drauf. Aber dafür umstrittene Namen. Auch das unser Thema heute an diesem 5. September. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Die sogenannte Koalition der Willigen tagte ja gestern in Paris. Laut Präsident Macron wären 26 Länder bereit, Truppen zu entsenden in die Ukraine. Zusagen aus den USA gibt es nicht und auch viele weitere Details bleiben natürlich unklar. Zumal Russland die Ukraine jetzt auch immer noch angreift und Friedensverhandlungen sich nicht abzeichnen. Aber man will vorbereitet sein. Das zeigte das Treffen gestern. Und Deutschlands Rolle? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Oliver Neuroth gesprochen. Er verfolgt die Debatte im ARD-Hauptstadtstudio. Was trägt die Merz-Regierung bei der Koalition der Willigen bei?
Es geht nun vor allem um die Luftverteidigung. Damit sich die Ukraine besser gegen Angriffe aus Russland verteidigen kann, Drohnenangriffe oder Raketenbeschuss, da hat Deutschland schon einiges geliefert an die Ukraine. Mehrere Patriot-Systeme, die ja zu den modernsten und effektivsten Luftabwehrsystemen der Welt gehören. Dazu Iris-T-Einheiten und auch ältere Gepard-Flakpanzer. Deutschland will die Luftabwehr um 20% aufstocken, heißt es. Aber an welcher Stelle genau, das ist nicht bekannt. Dazu hat der Kanzler angekündigt, dass Deutschland mehr Infanteriefahrzeuge liefert, also Fahrzeuge für den Transport von Bodentruppen. Das können Schützenpanzer sein, aber auch kleinere gepanzerte Fahrzeuge. Und dritter Punkt, Deutschland will mehr Geld geben dafür, dass die Ukraine selbst Waffen entwickelt und baut. Auch weitreichende Waffensysteme, die beispielsweise Ziele hinter der russischen Grenze erreichen könnten. Quasi der umstrittene Taurus, den die Ukraine dann selbst bauen würde. Eine Kopie davon, wo Deutschland dieses System ja nicht liefert.
Wie wirkt denn Deutschlands, im Vergleich zu den anderen Ländern, ja auch zurückhaltendere Haltung in der Koalition der Willigen überhaupt?
Also Deutschland ist ja nach den USA das größte Geberland, was Geld und militärisches Material angeht für die Ukraine. Das loben auch die anderen Länder, die Teil dieser Koalition sind natürlich. Oder sagen wir es so, Kritik ist hier in Berlin zumindest bisher nicht angekommen. Aber warum auch? Diese Koalition der Willigen will ja, wie der Name schon sagt, der Ukraine helfen. Und wenn Deutschland an diesem Punkt sich stark engagiert, also zumindest stärker als die anderen Länder, müssen andere Staaten eventuell weniger tun, sind nicht allzu sehr unter Zugzwang. Das kommt dann eher gut an. Dass Deutschland verhältnismäßig viel unternimmt, liegt natürlich auch an der wirtschaftlichen Stärke da unseres Landes, dass wir das wichtigste EU-Land in dem Bezug sind. Und das bedeutet Einfluss, aber eben auch Verantwortung. Und wo der Kanzler ja inzwischen davon spricht, dass Deutschland die größte konventionelle Armee Europas bekommen soll, dazu passt auch eine große Ukraine-Unterstützung.
Die heikelste Frage ist aber wahrscheinlich die Beteiligung an einer Friedenstruppe, also Boots on the Ground. Das können wir auch mit einem Experten gleich nochmal ein bisschen näher uns anschauen. Weil das schließt die Bundesregierung zwar nicht aus, aber was müsste dafür passieren?
Der wichtigste Punkt wäre, es müsste ein Waffenstillstand herrschen in der Ukraine, und zwar ein belastbarer. Erst dann möchte die Bundesregierung überhaupt über dieses Thema sprechen oder konkreter drüber sprechen. Und Kanzler Merz sieht an dem Punkt vor allem die USA in der Pflicht, Sicherheitszusagen zu machen, überhaupt erstmal zu garantieren, dass das Land weiterhin ausreichend Material liefert, militärisches an die Ukraine, und beim Thema Waffenstillstand wirklich aktiv wird. Präsident Trump will sich an dieser Stelle ja nicht so richtig festlegen.
Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Der Bundestag erteilt ihr das Mandat. Wäre das grundsätzlich die Voraussetzung bei allen Szenarien, die jetzt kommen könnten? Weil das ist ja ein Out-of-Area-Einsatz für die NATO-Staaten.
Also alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, die müssen vom Bundestag beschlossen werden. Und dabei geht es in der Regel ja um Einsätze außerhalb des NATO-Gebiets. Denn wenn die Bundeswehr in einem anderen NATO-Staat aktiv werden würde, hieße das ja entweder, das wäre eine größere Übung oder es wäre der berühmte Bündnisfall ausgerufen worden. Also einer für alle, alle für einen. Im konkreten Fall der Ukraine müsste klar der Bundestag das Okay geben für einen Bundeswehreinsatz. Es wäre ein Staat außerhalb des NATO-Gebiets. Also das ist ganz klar ein Parlamentsbeschluss, der nötig wäre.
Und wie steht es da um die politischen Mehrheiten im Parlament Stand jetzt?
Die Regierungskoalition hätte natürlich eine Mehrheit im Bundestag. Was wir natürlich nicht wissen, wie würde sich Deutschland genau engagieren? Also Kampftruppen kann man wohl ausschließen. Deutschland will ja auf gar keinen Fall Teil dieses Kriegs werden. Und sagt ja auch, wir reden darüber erst, wenn ein Waffenstillstand herrscht. Also geht es möglicherweise um Luftraumüberwachung, um Sanitätsaktivitäten, um Logistik. Dann wäre die Frage, was entsteht dann in der Regierungskoalition noch für eine Debatte darum? Ist man wirklich geschlossen bei dieser Frage? Aber klar ist auch, die Regierung würde mit dem Thema erst in den Bundestag gehen, wenn eine eigene Mehrheit zustande kommt, wenn man sich da sicher ist. Und dann ginge das auch durch.
Und wie wäre die Gemengelage innerhalb der Bundesregierung, also bei Union und SPD? Der Kanzler hatte sich in der Opposition ja damals schon weitgehender geäußert als vielleicht jetzt in der Verantwortung.
Also bei dem Thema Ukraine-Unterstützung und dann eben auch diesem konsequenten Schritt Bodentruppen, da ist die Regierungskoalition recht geschlossen, würde ich sagen. Klar, wir wissen eben nicht, was wann dann wirklich los wäre. Also sprich, mit welchem Auftrag die Bundeswehr in die Ukraine geschickt werden würde. Aber ich denke mir, da kann sich Merz schon auf eine relativ stabile Mehrheit dann im Fall der Fälle verlassen.
Soweit eine Einordnung von Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio zu diesem Treffen gestern in Paris, den Unterstützerländern der Ukraine und was das für die deutsche Regierung für eine militärische Unterstützung bedeuten könnte. Und Russland, wie schaut man dort auf diese europäischen Bestrebungen, das Drohpotenzial aufzubauen, dass der Kreml lieber keine weiteren Angriffe auf die Ukraine jemals noch planen möge? Der Kriegsherr selbst, Wladimir Putin, der äußert sich zu all dem in der Debatte am liebsten gar nicht.
Wladimir Putin machte der Moderatorin eine klare Ansage. Beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok im fernen Osten Russlands solle es um Wirtschaftsfragen gehen, nicht um die Ukraine. Ich verstehe jedoch, dass es ohne die Lösung solch akuter Probleme nicht geht und die Zusammenarbeit insgesamt dadurch belastet ist. Daher sind die Fragen berechtigt. Eine dieser Fragen: Wie kommentiert Putin das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen gestern? Rund 30 Staaten hatten sich in Paris teilweise in Präsenz, teilweise per Video getroffen. Eines der Themen: die mögliche Stationierung ausländischer, insbesondere europäischer und auch amerikanischer Militärkontingente in der Ukraine. Sie sollen gegebenenfalls einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden garantieren, so die Überlegung. Der erteilte Putin in Wladiwostok eine Absage und drohte: Wenn dort Truppen auftauchen, gehen wir davon aus, dass sie legitime Ziele für eine Vernichtung sein werden. Wenn Entscheidungen getroffen werden, die zu Frieden, zu langfristigem Frieden führen sollen, dann sehe ich einfach keinen Sinn für ihre Präsenz auf ukrainischem Territorium. Das ist alles. Alles war das nicht, was Putin noch zur Ukraine zu sagen hatte. Eine EU-Mitgliedschaft des Landes halte er für unproblematisch. Sicherheitsfragen sind eine andere Sache. Jedes Land hat das Recht, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Aber solche Fragen werden nicht ohne Rücksicht auf die Sicherheit Russlands beantwortet. Denn es gibt eine allgemeine Regel, die in europäischen Dokumenten zum Ausdruck kommt und festgehalten ist: Die Sicherheit eines Landes kann nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gewährleistet werden. Kurz gesagt, und so auch von Putin immer wieder betont: Weder westliche Militärkontingente in der Ukraine noch eine NATO-Mitgliedschaft des Landes kommen für ihn in Frage. Aber jenseits dessen und nach Überwindung anderer Hindernisse sei er ja gesprächsbereit. In diesem Zusammenhang lud Putin den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ein. Ich sagte: Ich bin bereit, bitte kommen Sie. Wir werden auf jeden Fall für Arbeitsbedingungen und Sicherheit sorgen. 100%ige Garantie. Ich wiederhole noch einmal: Wenn sich jemand wirklich mit uns treffen möchte, sind wir bereit. Der beste Ort dafür ist die Hauptstadt der Russischen Föderation, die Heldenstadt Moskau. Ein Angebot, das Putin Zelensky unlängst schon in China unterbreitete, was es allerdings nicht vertrauenswürdiger macht. Wahrscheinlich hat Selenskyj auch deshalb abgelehnt.
Björn Blaschke mit den russischen Reaktionen auf das Treffen in Paris, einer größer werdenden Koalition der Willigen, die Ukraine den Frieden sichern will, wenn es den gibt. Wir vertiefen das Thema gleich nochmal, vorher in der Info mit einer Gefahrenmeldung. Achtung in beiden Richtungen auf der A20 Rostock-Lübeck zwischen Bad Doberan und Krüppelin. Hier werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Vorsicht auf der A20 Rostock-Lübeck zwischen Bad Doberan und Krüppelin. Hier werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Der Sicherheitsexperte Clemens Fischer lehrt an der Universität Köln und er findet es grundsätzlich erstmal richtig, dass man in Europa jetzt schon über Sicherheitsgarantien spricht, auch wenn Putin weiter bomben lässt. Ich habe ihn gefragt, wie findet er die deutsche Herangehensweise, also eine eventuelle militärische Unterstützung nicht weiter zu konkretisieren und zumindest nicht das Tempo von Frankreich und Großbritannien gerade mitzugehen.
Grundsätzlich, Frau Zimmermann, muss man den Kanzler hier ganz klar verstehen. Er hat zwei Dinge, die ihn beeinflussen derzeit. Das eine ist, dass er als Kanzler in Deutschland gar nichts bestimmen kann. Das ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, man braucht eine Mehrheit im Deutschen Bundestag und die Gemengelage kennen wir. Das heißt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Versprechen zu machen, würde nichts bringen. Das zweite ist, und da gebe ich auch der deutschen Regierung in diesem Sinne recht, auch wenn es zögerlich aussieht, solange kein Auftrag konkret vorhanden am Tisch liegt und solange nicht klar ist, was diese Schutztruppe wirklich tun muss, ist es auch sehr verfehlt, bereits Truppenzusagen zu machen. Dass Deutschland sich weiter engagieren wird und zum gegebenen Zeitpunkt dann auch entscheiden kann oder auch nicht, dass man Truppen entsendet, halte ich für nicht zögerlich, sondern derzeit vorausschauend.
Aber sollten wir im Land diesen politischen Diskurs nicht mit, ich sage mal, ruhigerer Hand vielleicht schon mal führen?
Auf jeden Fall, Frau Zimmermann. Wir müssen eigentlich jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, denn wenn es dann soweit ist, dann ist der Diskurs zu spät. Das heißt, man muss die Bevölkerung dahingehend aufklären, welche Optionen es gibt, denn die kennen wir schon. Man muss aber auch dann ganz klar sagen, was die Optionen bedeuten, insbesondere auch für Leib und Leben der Soldatinnen und Soldaten in Einsatz geschickt werden. Und dann muss man offen darüber diskutieren, wie viel wert ist es Deutschland, dass man sagt, die Garantie für die Ukraine nehmen wir uns. Ganz klar auch auf den Schild hinauf, den wir tragen. Aber dann muss man auch die Fakten auf den Tisch haben und erst dann kann man entscheiden.
Nehmen Sie uns doch mal mit in die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Was sind A, B und C?
Also A wäre die klassische Option, dass man wirklich eine Schutztruppe in die Ukraine schickt, relativ nahe hinter den ukrainischen Truppen. Und wir reden übrigens immer von einem Punkt, wo ein Friedensschluss vorhanden ist oder ein Waffenstillstand, wo also keine Kampftätigkeiten mehr sind. Und diese Schutztruppe, die direkt hinter der ukrainischen Linie steht, wäre so die klassische zweite Linie, wenn Russland nochmal angreift, dass diese in diesen Kampf in dem Fall wirklich eingreifen können, indem sie die Truppen der Ukraine auffangen und dann mit denen weiter verteidigen. Option 2, man geht tiefer in die Ukraine hinein, also eigentlich eine Linie weit westlich von Kiew und steht dort beobachtet, mehr oder weniger, und dient als Abschreckung für russische Teile in der Hoffnung, dass die eben nicht kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Engagements im Kampf wäre zwar nicht ganz so hoch, aber nicht auszuschließen. Und die dritte ist das, was man unter dem Unternehmen Stachelschwein mittlerweile führt. Das heißt, die Truppen stehen auf polnischer Seite und bilden den Schweinskörper und die Stacheln sind dann Raketen, Artillerie, die in die Ukraine hineinreichen. Das wäre die einzige Variante aus derzeitiger Sicht, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man Kriegspartei wird, sehr, sehr gering ist.
Und wenn wir mal bei dieser dritten Variante bleiben und bei einer deutschen Beteiligung, Sie haben es ja gesagt, der Bundestag müsste sowieso jeden Einsatz das Mandat beschließen. Aber wenn man von Truppen spricht, das sind ja eben nicht immer sofort Boots on the ground, sondern das kann die Unterstützung durch die Luftwaffe sein, das kann die Ausbildung sein, das kann die Luftraumüberwachung am Ende auch sein, oder?
Natürlich, und das war eigentlich auch das, was gestern in Paris etwas untergegangen ist. Zu sagen, es sind 26 Staaten, die Truppen stellen werden, das ist nicht der Punkt gewesen, dass 26 Staaten, wie Sie sagen, Boots on the ground schicken, sondern hier geht es wirklich darum, ukrainische Soldaten auszubilden, Material zur Verfügung zu stellen, Logistik zur Verfügung zu stellen. Und bei Logistik rede ich auch von Luftraumüberwachung durch elektronische Maßnahmen, wie Sie sagen, Luftabwehr. Das heißt, es gibt viele, viele Möglichkeiten im militärischen Sektor, die noch nicht den Stiefel am Boden bedeuten, aber sehr wohl Soldaten, die engagiert sind. Und im Endeffekt ist es wie bei der NATO, jede multilaterale Truppe besteht aus Modulen. Und jeder Staat sollte das liefern, was er A, am besten kann und auch am besten noch abgeben kann. Denn der Zustand der Bundeswehr ist derzeit auch nicht so grandios, dass man sagen könnte, die Bundeswehr leistet auf allen drei Ebenen, Luft, Land und See, große Dienste. Das heißt, man muss eben das machen, was man kann und was andere nicht können.
Das haben ja auch die Minister schon ins Feld geführt, dass die Litauen-Brigade ja auch noch zu bestücken ist, parallel. Sehen Sie denn die Gefahr, dass Europa sich übernimmt, militärisch wie politisch?
Europa hat das große Problem derzeit, dass man auf der einen Seite immer noch hofft, den US-Bündnispartner im Boot zu halten, auf der anderen Seite aber weiß, man muss sich emanzipieren. Und das Emanzipieren hätte man vor vielen, vielen Jahren einleiten können. Das ist aber Spilled Milk. Das heißt, wir müssen darüber nicht mehr diskutieren. Das Problem haben wir aktuell. Und das bedeutet 5, 6, 7 Jahre ganz massive Investitionen in die Wehrbereitschaft. Und ich rede hier noch nicht von Kampfbereitschaft und Kriegsbereitschaft. Es geht um die Abwehrbereitschaft, die wir mal herstellen müssen wieder. Das heißt aber auch, wir brauchen Personal. Man kann Waffen aus 3D-Druckern bringen. Soldaten kriegen sie aus dem 3D-Drucker nicht heraus. Und das Personal ist bei vielen Armeen das ganz, ganz große Nadelöhr. An Munition mangelt sich auch nicht an Panzern, aber es geht um die Besatzungen.
Sagt der Sicherheitsexperte, der Politikwissenschaftler von der Universität Köln, Clemens Fischer. Die Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Rolle Deutschlands, ein Thema des Tages heute bei uns. Anfang September 2025, wir haben heute den 5. und jetzt steht auch der Haushalt für dieses laufende Jahr. Spät genug, denn in 2 Wochen wird der Bundestag darüber abstimmen. Gestern war die traditionelle Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Dort hat man letzte Änderungen vorgenommen, hat das dort mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen so entscheiden können. Und wie es nach den Bereinigungssitzungen üblich ist, haben heute alle im Bundestag vertretenen Parteien noch einmal Pressekonferenzen dazu gegeben. Philipp Eckstein.
Kurzer Rückblick. Donnerstag, Haushaltsausschuss, Bundestag, Bereinigungssitzung. Den ganzen Tag über müssen Ministerinnen und Minister vorsprechen. Vor dem Ausschuss noch einmal Fragen beantworten, ihre Etats für das Jahr 2025 verteidigen. Soweit, so gewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, ist das Tempo. Oft dauern die Anhörungen nur 20 Minuten.
Ich bin zufrieden,
sagt nach ihrem Gespräch zum Beispiel Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD.
Es waren gute Verhandlungen, kurz und knackig.
Der letzte Minister, der den Sitzungssaal verlässt, ist SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Gute Beratung, sehr sachlich alles, sehr zielorientiert.
Kurz nach 22 Uhr ist Schluss. Viele Stunden früher als von vielen erwartet. Auch am Tag danach, am Freitag, ist das in Berlin Gesprächsthema.
Eine der kürzesten Bereinigungssitzungen,
die überraschenderweise nur bis 22.12 Uhr gedauert hat.
Ungewöhnlich ausgeruht.
Ein Grund für die schnelle Sitzung. 2025 ist bereits weit fortgeschritten. Dass erst jetzt, so spät im Jahr, noch der Haushalt beschlossen werden muss, das hat mit dem Bruch der Ampelkoalition und den Neuwahlen zu tun. Die neue Bundesregierung, und auch das ist ein Bruch mit der Vorgängerregierung, wird deutlich mehr Geld ausgeben und deutlich mehr Schulden machen. Rechnet man alle Posten im Haushalt 2025 zusammen, werden es in diesem Jahr rund 143 Milliarden Euro neue Schulden sein. Fast dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Dass die Kreditaufnahme dabei teilweise über Sondervermögen, etwa für Infrastruktur und die Bundeswehr, teilweise über den Kernhaushalt geschieht, das mache den Haushalt unübersichtlich, kritisiert die Opposition.
Nach meiner Einschätzung handelt es sich um einen finanzpolitischen Irrgarten,
sagt Linken-Politiker Dietmar Bartsch. Und AfD-Haushälter Michael Espendiller.
Mittlerweile versteht, glaube ich, keiner mehr diesen Haushalt in der Gesamtform.
Doch während die Linken vor allem falsche Schwerpunkte kritisieren, zum Beispiel zu viel Geld für Aufrüstung, würde die AfD gerne drastisch kürzen. Vor allem bei den Ukraine-Hilfen, dem Bürgergeld, der Europäischen Union und der Entwicklungszusammenarbeit. Ebenfalls Nein zum Haushalt 2025 sagen die Grünen. Deren Haushälter Sebastian Schäfer wirft CDU, CSU und SPD vor, das 500 Milliarden Sondervermögen Infrastruktur falsch zu nutzen.
Die Koalition nutzt das Sondervermögen, um Löcher im Haushalt zu stopfen, um fossile Infrastruktur zu zementieren.
Wenig überraschend sieht die schwarz-rote Regierungskoalition das grundsätzlich anders. So spricht der Unionshaushälter Christian Haase von einem
Haushalt der Superlative.
Er verweist unter anderem auf die deutlich steigenden Verteidigungsausgaben.
Deutschland macht sich wieder wehrhaft.
Und SPD-Haushälter Thorsten Rudolph sagt,
wir schaffen es, glaube ich, mit diesem Haushalt Sicherheit, Wachstum und sozialen Zusammenhalt zusammenzubinden.
In 2 Wochen wird der Bundestag über den Haushalt 2025 abstimmen.
Soweit Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier in den Themen des Tages. Und wir bleiben am Ort des Geschehens, dem Bundestag. Am Montag ist es nämlich soweit. Nach dem Wochenende soll die lange erwartete Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie zusammentreten. Man hatte sich im Sommer ja im Bundestag dazu entschlossen, keinen Untersuchungsausschuss für die Aufarbeitung der Corona-Zeit einzusetzen. Der hätte durchaus weitreichendere Möglichkeiten gehabt, sondern setzt eben auf diese Kommission. 28 Mitglieder soll sie haben und die Bundestagsfraktionen haben dafür jetzt ihre Sachverständigen benannt. Noch ist es eine vorläufige Liste, auf der noch eine Position auch zum Beispiel unbesetzt ist. Allerdings, nach NDR-Informationen, stehen darauf weder Epidemiologen noch Virologen. Und es sind auch Namen dabei, die durchaus für Aufregung sorgen. Simone Kienzler.
Die Kommission soll je zur Hälfte aus Bundestagsabgeordneten und aus Sachverständigen bestehen. CDU/CSU entsenden dafür je 5 Teilnehmende. Einer davon ist Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Hamburger UKE. Außerdem benennt die Fraktion zum Beispiel eine Schulleiterin, eine Sozialdezernentin und einen Wirtschaftsforscher. Die SPD nominiert als Experten unter anderem die Juristin Andrea Kiesling, die sich eingehend mit dem Infektionsschutzgesetz befasst hat, aber auch den früheren Berliner Bürgermeister Michael Müller. Für die Grünen soll der bekannte Soziologe Armin Nasehi dabei sein, der auch im Deutschen Ethikrat sitzt. Die AfD entsendet den Finanzwissenschaftler Stefan Homburg. Er hatte die Corona-Maßnahmen abgelehnt und die Pandemie als Legende eingestuft. Das Gremium soll die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der Pandemie aufarbeiten und die Gegenmaßnahmen bewerten.
Vertiefen wir das mit Corinna Hennig aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. Wie ist diese vorläufige Liste zu bewerten? Also ist mit dieser Zusammensetzung dieser Personellen eine umfangreiche Aufarbeitung zu erwarten, die auch Ergebnisse bringt?
Naja, auf den ersten Blick fällt vor allem auf, was fehlt. Es gibt keine Infektionsepidemiologen, Virologinnen, Infektiologen oder Immunologen auf der Liste. Also niemand, der rückblickend mit richtiger Fachexpertise einordnen kann, wann das Virus wie ansteckend war, was die verschiedenen Virusvarianten mit dem Pandemiegeschehen gemacht haben, was man darüber tatsächlich wann überhaupt schon wusste. Denn das ist ja auch oft so ein Rückschaufehler, dass wir es jetzt alles besser wissen, aber damals vielleicht noch nicht. Und diese Einschätzung wäre ja Voraussetzung dafür, dass man in so einer Kommission gemeinsam überhaupt beurteilen kann, inwiefern Maßnahmen zielführend waren, übers Ziel hinausgeschossen sind, zu lang, zu wenig schlagkräftig waren oder eben auch nicht verhältnismäßig. Und da gäbe es einige Fachleute, muss man sagen, auch abseits der richtig prominenten Namen. Also nicht nur die, die jetzt Leute vielleicht so ein bisschen triggern mit ihrem Namen, weil sie Reizpotenzial haben, sondern Menschen, die sich fachlich auskennen, bislang aber noch gar nicht so laut zu hören waren. Und da gibt es auch Fachgesellschaften, die man hätte fragen können. Das soll ja keine komplett naturwissenschaftliche Kommission werden, sondern das ganze Bild abbilden, auch der gesellschaftlichen Pandemiefolgen, aber völlig ohne. Das ist schon ziemlich überraschend und da gibt es auch echt Kopfschütteln in der Forschungscommunity.
Dann frage ich jetzt mal so, wäre die Kommission, wie sie jetzt aufgestellt ist, denn zumindest bei der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung dann gut aufgestellt?
Naja, die Frage ist so ein bisschen, was genau ist eigentlich mit Sachverstand gemeint? Also wie kleinteilig darf der sein oder ist es besser, so einen großen analytischen Blick da drauf zu haben? Für Belange zum Beispiel, die eigentlich in den Bundesländern geregelt werden, also föderalistisch. Oder will man vielleicht sogar beides? Ich sag mal ein Beispiel. Es überrascht schon so ein bisschen, dass eine einzelne Schulleiterin da drin sitzen soll in der Enquete-Kommission, die bei dem Thema überregional nicht in Erscheinung getreten ist bisher. Aber keine Bildungsforscher, keine Psychologinnen, keine Kommunikationswissenschaftlerinnen. Also das ganze Thema Bildung, Schulschließungen, Infektionsschutz in Schulen nicht so richtig gut vertreten. Die Perspektive junger Leute nicht vertreten. Die Linksfraktion hat immerhin einen Sozial- und Gesundheitswissenschaftler benannt, Rolf Rosenbrock, der auch während der Corona-Zeit Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands war und sich während der AIDS-Pandemie schon mal mit solchen Pandemiebewältigungsfragen befasst hat, auch später in einer Enquete-Kommission. Aber der ist zum Beispiel auch schon lange emeritiert, er ist 80 Jahre alt, hat entsprechend auch schon lange keine wissenschaftlichen Dinge mehr veröffentlicht. Und Fragen wirft auch auf, dass die SPD-Fraktion den früheren Berliner Bürgermeister Michael Müller benannt hat. Denn es gibt ja schon einen politischen Arm der Enquete-Kommission, den mit den Bundestagsmitgliedern. Die stellen die eine Hälfte. Die andere Hälfte sollen die Sachverständigen sein. Was also macht ein SPD-Politiker bei den Sachverständigen, der auch gerade erst aus dem Bundestag ausgeschieden ist?
Und dann gibt es zumindest einen Namen, der auf der Vorschlagsliste steht, der jetzt auch schon für Aufregung sorgt.
Ja, ich würde sagen, sogar für Schnappatmung bei manchen Leuten. Die AfD-Fraktion hat Stefan Homburg benannt. Der ist eigentlich Finanzwissenschaftler, ist aber in dieser Funktion gar nicht hervorgetreten, sondern als Corona-Stimme hat der auf Social Media ist er eigentlich mit permanenten Provokationen aufgefallen. Nicht nur so ein bisschen kontrovers und Maßnahmenkritiker, sondern der hat Falschinformationen verbreitet. Der hat sich durch Hetze hervorgetan, das kann man nicht anders sagen. Da geht es um Vergleiche der Corona-Politik mit dem Faschismus und mit Sklaverei. Der hat statistische Berechnungen angestellt, bei denen er die Hälfte weggelassen hat, also die komplett in die Irre führten, hat das Robert-Koch-Institut attackiert. Also wirklich jemand, der auch bei einigen Maßnahmenkritikern, die in der Pandemie öffentlich aufgetreten sind, absolut nicht auf Zustimmung gestoßen ist. Das ging so weit, dass sein Arbeitgeber, die Leibniz-Universität in Hannover, sich öffentlich von seinen Äußerungen distanziert hat. Also da stellt sich sowohl die Frage nach dem Sachverstand, als auch die Frage, was macht so jemand in einer Enquete-Kommission, die doch nun mal endlich konstruktiv arbeiten soll? Lehren aus dem Pandemie-Management ziehen und vielleicht damit auch ein Stück weit gesellschaftliche Spaltung wieder überwinden. Also das wird noch interessant, ob und wie sich die anderen Kommissionsmitglieder dazu äußern. Vielleicht auch die eine verbliebene Position, die noch offen ist und von den Grünen noch benannt werden muss.
Dann warten wir das ab. Informationen und Einschätzung von Corinna Hennig aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. Es gibt eine vorläufige Liste mit den Mitgliedern der Corona-Enquete-Kommission, die durchaus für Diskussionen sorgt, bevor die Arbeit am Montag richtig beginnt. Das waren die Themen des Tages heute an diesem 5. September. Einen schönen guten Abend.